Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem Ort, an dem Lebenszeit, kostbare Lebenszeit, zugleich verschenkt und gewonnen wird. Und zwar ganze 12 Monate für ein freiwilliges soziales Jahr. Gut 50.000 junge Erwachsene entscheiden sich pro Jahr für diesen Schritt. Sie arbeiten in einer gemeinwohlorientierten Einrichtung für ein Taschengeld, tauschen also gewissermaßen Zeit und Engagement gegen Persönlichkeitsbildung und vermutlich auch Zukunftsorientierung. Und für viele ist es eine Brücke zwischen Jugend und Erwachsenwerden, zwischen dem behüteten Nest zu Hause und einem Leben auf eigenen Beinen. Unser Thema also heute in Agenda: Gutes tun und dabei Lebenserfahrung sammeln. Warum junge Menschen sich freiwillig für ein soziales Jahr entscheiden. Zu Gast sind wir in Ravensburg, in Baden-Württemberg, im Zentrum für Psychiatrie. Das ist einer von vielen, vielen Einrichtungen, in denen ein solches freiwilliges soziales Jahr möglich ist. Und wir wollen auch von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, wissen, was Sie von dieser Idee FSJ halten. Welche Erfahrungen Sie selber gesammelt haben oder bei anderen beobachtet haben. Und ob es eigentlich richtig ist, dass das Prinzip Freiwilligkeit gilt oder ob Sie im Gegenteil sagen, nein, es sollte so etwas wie ein soziales Pflichtjahr in dieser Gesellschaft gelten. Für Ihre Beobachtungen, Kommentare, unser kostenfreies Hörertelefon, das ist die 00800 4464 4464, ich wiederhole nochmal, 00800 4464 4464 und die Mailadresse lautet agenda@deutschlandfunk.de. Was halten Sie von einem freiwilligen sozialen Jahr für junge Leute? So, und nun haben wir 4 Absolventen dieses FSJ hier zu Gast. Man muss sagen, fast am Ende dieses Jahres, denn der Beginn ist immer am 1. September und jetzt geht es also mit Ende August eben auch ins Finale. Und vielleicht stelle ich mal eine knifflige Frage gleich am Anfang. Marlene Oser, Selbstbeobachtung. Was würden Sie sagen, wie Sie sich im Laufe dieses Jahres verändert haben?
Also ich würde sagen, dass auf jeden Fall Selbstständigkeit ein großer Punkt war. Also dadurch, dass ich eben auch ausgezogen bin und eben viel für mich selber regeln musste, was sonst irgendwie meine Eltern oder andere Leute für mich gemacht haben. Ja, und dadurch war das bei mir auf jeden Fall ein sehr großer Punkt, worüber ich sehr glücklich bin, weil ich glaube, dass mir vor allem das mit am meisten gegeben hat im FSJ selber.
Wobei das jetzt noch gar nichts mit der konkreten Arbeit zu tun hat.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
Da wird ja auch einiges gewesen sein, was vielleicht Ihren Blick auf die Welt verändert hat.
Ja, klar. Also vor allem dadurch, dass man eben so viele verschiedene Menschen kennengelernt hat, hat man einen ganz anderen Blick auf verschiedene Leute jetzt, weil sonst war man immer so, bei mir zumindest, unter Gleichaltrigen in der Schule. Das waren so die einzige Menschengruppe, die ich quasi kannte. Mhm. Aber durch das FSJ habe ich eben so viele verschiedene Menschengruppen kennengelernt, also Patienten, Mitarbeiter, Kollegen. Mhm. Dann in den Kollegen, da gibt es ja auch dann Sozialdienst, Ärzte, Leute aus der Pflege, Leute, die in der Apotheke arbeiten. Da gibt es ja so viele verschiedene Leute. Das ist auf jeden Fall ja ein Blick auf viele verschiedene Menschengruppen und das hat mich auf jeden Fall weitergebracht, würde ich sagen.
Angenommen, Sie müssten jetzt in Ihre alte Schule zurückkehren, Johannes Klein, ich gucke Sie jetzt mal an, und sollten da sagen, warum das eine gute Idee ist, ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Was käme da von Ihnen?
Ja, ich glaube, das ist einfach, man entwickelt sich da weiter. Und ja, also ich kann nur sagen, mir hat es sehr geholfen. Es war nach meiner Schulzeit nicht die erste Überlegung, FSJ zu machen. Ich habe ein Jahr meine Ausbildung gemacht. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass ich es immer wieder neu machen würde, weil es einfach positive Resonanzen gezogen hat. Und, ja.
Das würde ich gerne noch genauer wissen. Also Marlene Oser hat gesagt, Selbstständigkeit lernen, Lösung von zu Hause und in der Arbeit selber Begegnung mit anderen Menschen, denen man sonst nicht begegnet wäre. Was ist es in Ihrem Fall?
Bei mir ist es, glaube ich, das Vertrauen, das einem geschenkt wird, dass man, ja, dass einem halt Aufgaben einfach anvertraut werden, die dann einfach erledigt werden und ja, genau.
Dafür brauche ich ein Beispiel. Wo hat man Ihnen Vertrauen geschenkt, was Sie vielleicht gar nicht erwarten konnten?
Also ich arbeite im Kindergarten und aufgrund des Personalmangels gab es halt nicht immer die Kapazitäten, dass immer jemand bei jedem Kind da sein konnte. Und dort durfte man natürlich dann auch mal alleine mit den Kindern sein und dieses Vertrauen, das einem dort geschenkt wurde, das hätte ich so gar nicht erwartet, aber ich fand es sehr toll, weil das mich auch als Mensch positiv verändert hat.
Haben Sie in der Situation gedacht, hoppla, jetzt muss ich das hier alleine stemmen?
In einem gewissen Punkt ja, aber da ich in mich selbst vertraut habe und gewusst habe, ja, ich kann sowas, wusste ich, ich schaffe das und dann war es auch gar kein Problem.
Felix Kesenheimer.
Hallo.
Fädeln Sie sich mal ein, was wäre denn Ihr Gedanke zu der eigenen Entwicklung?
Bei mir war eine Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall vorhanden. Zum Beispiel hatte ich eine Situation, wo ein Patient bei uns verstorben ist. Ich habe das dann mitbekommen und für mich ist dann einfach auch in dem Moment dann bewusst geworden, wie wertvoll eigentlich das Leben ist. So mal als kleines Beispiel,
ja. Ja, das Beispiel sollten Sie auch ein bisschen erzählen, wo Sie arbeiten und was das für eine Situation war, die Sie jetzt erwähnt haben.
Ich arbeite im Fachpflegeheim Riedlingen. Das ist für schwer psychisch kranke Menschen einfach ihr Zuhause quasi. Und da bin ich in der Tagesvorderstätte, das heißt eine Werkstatt für die Patienten, wo sie dann einfach der Tag über was zu arbeiten haben, Austausch und ja.
Und plötzlich stirbt jemand.
Genau, ja, das war nicht direkt bei uns, aber auf einer Station, also wo die Patienten verpflegt werden, bin ich dann dazugestoßen, wo der Patient wiederbelebt wurde, leider ohne Erfolg dann.
Was war mit Ihnen los?
Ich war tatsächlich unter Schock erstmal, weil ich sowas so vorher noch nie gesehen habe. Ja, und dann habe ich ein bisschen gebraucht, das zu verarbeiten. Aber im Endeffekt hat es mir eine Sichtweise aufs Leben gegeben, wo ich davor noch nicht hatte.
Aber das ist jetzt wirklich interessant, dass Sie ausgerechnet ein so tragisches und für Sie schockierendes Ereignis nennen, um hier zu erklären, was sich bei Ihnen bewegt und verändert hat.
Ja.
Das muss ich noch genauer verstehen.
Ja, weil das ist, solche Tode sind für manche Menschen oder für mich war das zum Beispiel nicht greifbar davor. Sowas habe ich noch nie miterlebt. Und ja, deswegen, dann wird einem bewusst, wie wertvoll das Leben ist und dass man jeden Tag genießen sollte.
Nun muss man dazu sagen, dass zur Konstruktion dieses FSJ, dieses Freiwilligen Sozialen Jahres, gehört, dass man eben nicht nur in einer Einrichtung arbeitet, wie in Ihrem Fall mit psychisch schwer kranken Menschen oder in Ihrem Fall im Kindergarten, sondern es gibt auch pädagogische Begleitung und es gibt Seminare über einige Wochen im Verlauf dieses Jahres. Und Sandra Schellhorn, das ist Ihre Arbeit, junge Leute in diesem Jahr zu begleiten. Und das, was Felix Kesenheimer jetzt gesagt hat, das wird ja wahrscheinlich dann auch in Ihrem Kreis aufgegriffen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir unsere Seminarinhalte auch immer wieder überarbeiten und dabei tatsächlich festgestellt haben, dass der Tod auch ein wichtiges Thema sein sollte in unserer Seminararbeit. Und weil wir eben von einigen FSJlern, FSJlerinnen davon erfahren haben, dass sie mit dem Tod konfrontiert wurden in ihren Einsatzstellen. Und daraufhin haben wir zum Beispiel eine Dozentin aus dem Bereich der Sterbebegleitung oder Hospizbewegung engagiert. Und so gucken wir auch immer, dass wir so am Zahn der Zeit sind mit unseren Inhalten. Was bewegt die jungen Menschen gerade? Wo ist das Bedürfnis der jungen Leute gerade?
Mhm. Wir haben jetzt ein bewegendes Beispiel gehört. Was fallen Ihnen für ganz andere Situationen ein, die dann in Ihren gemeinsamen Reflexionen eine Rolle spielen?
Also da sagen Sie gerade so ein schönes Stichwort, Reflexion ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Geschichte, zu gucken, an welchem Punkt stehen die jungen Leute, wenn wir dann wieder ins Seminar gehen, wenn wir eine Seminareinheit haben, einen Seminarblock, zu gucken, wie ist die Befindlichkeit, wo ist Redebedarf, was möchten Sie uns mitteilen? Also auch immer eingehen auf die jungen Leute und ihnen natürlich auch in der Theorie Kenntnisse vermitteln. Also Praxis ist die Einsatzstelle und das, was Sie bei uns erfahren, sind dann Theoriekenntnisse auch im Bereich von Krankheitsbildern, Psychiatrie und verschiedene Dinge, die wichtig sind.
Wir haben jetzt mit etwas begonnen, was wirklich nicht ganz einfach ist, nämlich mit einer Selbstbeschreibung. Was habe ich erlebt? Wie habe ich mich verändert? Das ist die Innenperspektive. Sie erleben ja die Außenperspektive. Was sagen Sie denn dazu? An welchem Punkt horchen Sie dann auf?
Also ich erlebe selber auch immer wieder durch den engen Kontakt, den wir zu den jungen Menschen haben, die Veränderungen. Zum einen in Gesprächen und zum einen auch an ihrer Außenwirkung. Das heißt, wenn ich junge Leute am Anfang des FSJ erlebe und sie am Ende verabschieden muss, leider, ist immer kurz die Zeit, dann erlebe ich schon, wie sie sich alle weiterentwickelt haben, was auch ihr Selbstbewusstsein angeht, ihr Auftreten. Und bekomme das auch in den Gesprächen mit.
Rainer Schmid ist der Leiter der Freiwilligendienste bei der ZFP in Südwürttemberg. Das waren ja jetzt, was wir gehört haben, erstmal individuelle Perspektiven. Was würden Sie sagen, wie fügt sich das zu einer gesellschaftlichen Perspektive? Die gibt es ja auch, bezogen auf die Idee FSJ.
Also ich glaube, das hat eine sehr starke gesellschaftliche Komponente. Und zwar dahingehend, dass diese jungen Menschen, die zu uns kommen, ja auch wieder in die Gesellschaft zurückgehen. Also ein Teil wird im sozialen Bereich arbeiten, im sozialen Bereich, und ein Teil geht aber auch in ganz andere Berufe und nimmt andere Dinge auf. Und ich glaube, da das mitzunehmen, was für einen gesellschaftlichen Auftrag haben wir gegenüber Patienten, gegenüber kranken Menschen, gegenüber alten Menschen, gegenüber jungen Menschen, weil das FSJ bietet ja eine Vielfalt von Einsatzstellen, vom Kindergarten bis im Prinzip her zu alten Menschen, die betreut werden. Und das ist schon eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns auch stellen müssen. Wie wollen wir unsere Menschen begleiten in dieser Gesellschaft? Und da ein Teil davon zu sein und Erfahrungen mitzusammeln, welche Probleme gibt es, welche Lösungen es gibt. Und wie ist das, wenn Situationen entstehen auf einer Station, wo Menschen versorgt werden und vielleicht auch mal ein Personalmangel ist oder vielleicht andere Dinge entstehen, wo man merkt, ja, diese Gesellschaft läuft momentan nicht so rund, ja, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und da das mitzubekommen, das trägt sich auch wieder in die Gesellschaft. Das trägt sich auch nach Hause, wenn die jungen Menschen nach Hause gehen und darüber sprechen, wie es ihnen geht.
Aber Sie haben jetzt was Interessantes gesagt. Die Erfahrung, dass diese Gesellschaft im Moment nicht so rund läuft, die halten Sie für kostbar?
Die halte ich für kostbar, weil ich glaube, das ist alles, also diese jungen Menschen werden mal Entscheidungsträger sein. Sie werden Dinge in 5, 10, 20 Jahren mitentscheiden in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man Erfahrungen macht. Wie funktioniert denn unsere Gesellschaft? Wir können ja nicht alles outsourcen und sagen, wenn ich einen alten Menschen betreue, dann geht mich das als Person nichts an. Ich glaube, das ist für mein Verständnis wäre das nicht richtig, ja, sondern diese Menschen, alle Menschen gehören zu dieser Gesellschaft und wir müssen gucken, wie finden wir Lösungen für die Fragen, die unsere Gesellschaft auch gibt. Und ich glaube, das zu erfahren, hautnah zu erfahren, das schafft auf Dauer junge Menschen, die auch Entscheidungen treffen können.
Wobei es auch zur Realität dieser Gesellschaft gehört, dass eben bestimmte soziale Probleme outgesourced werden, um das in Ihrer Sprache zu sagen.
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, dass wir ja alle als Menschen miteinander leben und miteinander Gesellschaft bilden. Und das FSJ hat ja einen riesen Vorteil. Man sammelt ja viele Erfahrungen und das sind ja auch viele positive Erfahrungen. Also es geht darum, dass die jungen Menschen, die jungen Menschen sind sehr engagiert. Das ist das, was uns ja auch die Einsatzstellen berichten, dass es ein ganz hohes Engagement gibt von diesen von jungen Menschen, die einen Freiwilligendienst machen. Und da einen Blick dafür zu bekommen, wie leben wir zusammen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt vom FSJ.
Wir haben noch einen ganz anderen Blick von außen. erstmal unbeeindruckt von der konkreten Realität des Freiwilligen Sozialen Jahres, und zwar von Birgit Lange-Bartels, die als Psychologin seit vielen Jahren, sich mit der Erforschung von jugendlichen Stimmungslagen beschäftigt, beim Rheingold-Institut in Köln. Willkommen, Frau Lange-Bartels.
Ja, hallo zusammen. Aber ich muss direkt mal sagen, aber ich bin beeindruckt von dem, was gerade erzählt wurde von den jungen Menschen. Also wie introspektionsfähig sie sind, wie sehr sie selber auch reflektieren können, was mit ihnen so passiert ist. Also fast wie so mal kurz einen Blick von außen auf sich zu werfen. Und ich finde das sehr spannend, weil Weiterentwickeln würden sie sich auch ohne freiwilliges soziales Jahr. Also Entwicklung findet statt, sowieso statt. Aber es findet natürlich in einer spezifischen Form statt. Und Entwicklung geschieht ja in dem Verhältnis zwischen Ich und Welt. Und was jetzt ja immer wieder auch genannt wurde, war, dass so eine Perspektiverweiterung, eine Blickerweiterung auch stattgefunden hat. Und ich glaube, dass das auch jetzt auch nochmal gerade im Hinblick auf das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, wo unser Blick, wo unser Kokon sehr eng wurde, auch gerade für die Jugendlichen, dass das eine ganz, ganz wichtige Erfahrung ist, wieder rauszugehen in die Welt, wieder in Kontakt zu kommen. Und dass das, was in Corona auch schwierig war, wieder ein bisschen nachreifen zu lassen.
Ich will kurz erwähnen, wie Sie arbeiten. Sie praktizieren tiefenpsychologische Interviews, was ja nur heißen kann, dass Sie eine ausgewählte Schar von jungen Leuten zu aktuellen Stimmungslagen befragen. Und dann würde mich interessieren, vor allem vor dem Hintergrund, was Rainer Schmid zuletzt gesagt hat, mit dieser Bereitschaft zu Engagement, ob wir die Gruppe, die wir jetzt gehört haben, oder diesen Ausschnitt der Gesellschaft, der eben nach dem Prinzip Freiwilligkeit sich engagiert, ob wir das eigentlich hochrechnen können auf ein Bedürfnis in dieser Generation?
Ja, ich glaube, dass für diese Generation, das ist ja die sogenannte Generation Z, dass da schon ganz typisch ist, dass sie sich höchst engagieren. Auch wenn man oftmals über die Jugendlichen sagt, ach, die haben doch gar nicht so richtig Lust, die sind nur am Chillen. Aber die haben sehr viel Interesse daran und ein sehr hohes Bedürfnis, so etwas wie eine Selbstwirksamkeit zu erleben. Also wirklich sich zu erleben als Mensch, der etwas ausrichten kann, der etwas bewirken kann. Und das waren jetzt ja gerade auch so Geschichten, wo das ganz hautnah auch erlebt wurde.
Ich schaue gerade in die Gesichter. Also das mit der Selbstwirksamkeit. Wer will denn darauf reagieren? Johannes Klein? Skeptisch. Marlene Oser? Generation Z haben wir jetzt gehört.
Ja.
Fühlten Sie sich da gut beschrieben?
Also ich finde, dass generell unsere Generation sehr durchwachsen ist irgendwie. Also so wie ich das jetzt wahrgenommen habe in der Schule oder so, ist sie schon irgendwie sehr vielfältig, so wie ich das wahrnehme. Und ich weiß gar nicht, ob ich da so mitgehen würde, das irgendwie zu pauschalisieren. Also ich würde schon sehr Differenzen ziehen zwischen verschiedenen Gruppierungen, weil es doch sehr vielfältig ist. Und teilweise würde ich sogar zustimmen, dass es manche Gruppierungen gibt, die nur sagen würden, ja, sie chillen den ganzen Tag. Aber ich glaube, da muss man sehr auf den Menschen selber gucken und eben nicht auf irgendwie eine spezielle Generation.
Ja, das ist immer schwierig, wenn man in pauschaler Weise von einer Generation spricht.
Genau, das wird aber der Generation dann vielleicht auch gar nicht so gerecht, wenn man das so hört. Aber es ist schon so, dass es dann natürlich starke Differenzen auch zwischen den unterschiedlichen in dieser Generation auch gibt oder Differenzierungen gibt. Und aber was wir schon als etwas Durchgängiges auch mitbekommen, ist, dass da wirklich ein großes Bedürfnis danach ist, wirksam zu werden. So in wie weit das im Alltag auch wirklich dann umgesetzt wird, das ist ja dann nochmal eine andere Frage.
Ja, wir haben Viktoria Vorobeva noch nicht vorgestellt, die vierte FSJlerin hier in der Runde ist. Ich glaube, Sie haben was auf der Zunge. Sie wollen etwas kommentieren.
Hallo. Ich wollte nur sagen, dass, also weiß nicht, aber in meinem Umkreis so, sich sozial zu engagieren, also ist wirklich was Cooles sogar und was einfach Interessantes und Wichtiges, weil also so kann man nicht nur etwas für andere Menschen machen, sondern auch für sich, also einfach wirklich neue Leute kennenlernen, wie Marlene früher gesagt hat. Und ja, also ich habe das immer, glaube ich, seit letzten 5 oder 6 Jahren, also mache ich immer etwas ehrenamtlich, und das ist einer der Gründe, also warum ich auch das FSJ machen wollte, weil es wirklich, also es bringt mir auch was und ja, ich glaube, es ist auch wichtig und das hilft auch, also mich beruflich zu orientieren, das auch der zweite Grund. Und ja, also das hat mir geholfen, also zu verstehen, was ich nach dem FSJ mache.
Ja, über Berufsorientierung werden wir nachher noch sprechen. Aber dieses, ich sage mal in Anführungsstrichen, Eigennützige, dass man selber etwas davon hat, indem man anderen helfen kann, das ist schon ein interessanter Gedanke.
Ja, ich glaube, das denkt man am Anfang nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, also wenn man das für längere Zeit macht, also und will Menschen anderen Menschen helfen, man muss also an sich auch denken, also das ist auch wichtig, weil sonst diese Burnout, ich glaube, jetzt ist ein berühmtes Problem, ich habe das, glaube ich, auch erlebt und jetzt weiß ich wirklich, dass ich auf mich auch also aufpassen soll und einfach, ja, also fühlen, wie ich mich fühle, genau.
Wir werden nach den Nachrichten noch genaueres erfahren über die Konstruktion FSJ, das Freiwillige Soziale Jahr. Wir werden auch darüber sprechen, ob Freiwilligkeit das richtige Prinzip ist oder ob es eher ein soziales Pflichtjahr geben sollte. Und ich lade Sie ein, mit eigenen Beobachtungen und Kommentaren nachher in der Sendung vertreten zu sein. Wir wollen das aufgreifen. Unsere Nummer 00800 4464 4464. Oder die Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten sind wir zurück in Ravensburg. Agenda meldet sich zurück aus Ravensburg. Dazu begrüßt sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Heute zu Gast im Zentrum für Psychiatrie. Einem von sehr, sehr vielen Einsatzorten für ein freiwilliges soziales Jahr. Wir wollen wissen, warum sich junge Menschen, junge Erwachsene für diesen Schritt entscheiden und was mit ihnen geschieht in diesen kostbaren 12 Lebensmonaten. Und auch, ob es gesellschaftspolitisch klug gedacht und richtig ist, auf Freiwilligkeit zu setzen oder ob es besser ein soziales Pflichtjahr für junge Leute geben sollte. Für Ihre Erfahrungen und Meinungen unsere kostenfreie Nummer des Hörertelefons 00800 4464 4464 und die Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. Jetzt sollten wir nicht länger voraussetzen, dass alles rund um das FSJ öffentlich bekannt ist. Vor allem auch die Entstehungsgeschichte nicht. Und deswegen wird Eva-Maria Götz einiges dazu zusammentragen.
Ja. Bei uns in unserem Land steht der Freiwilligendienst auf 2 Säulen. Da gibt es einmal das Freiwillige Soziale Jahr, das ist für Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahren. Und das gibt es bereits seit 1954, das ist eine diakonische Idee. Im Jahr 1962 hatte es den schönen Namen Philadelphischer Dienst. Das richtete sich an junge Frauen, klar, die Jungs waren ja beim Wehrdienst. Und später wurde daraus das Freiwillige Soziale Jahr, das heute natürlich für Jungs und Mädchen gedacht ist. Das ist auf Länderebene geregelt, dauert mindestens 6 Monate, höchstens 24 Monate, meistens 12. Es sind Tätigkeiten, die wichtig sind für das Zusammenleben unserer Gesellschaft, ehrenamtlich, es gibt ein kleines Taschengeld und in Vollzeittätigkeit. Und es gibt auch ein freiwilliges ökologisches Jahr, ein freiwilliges kulturelles Jahr und heute nur noch in geringerem Umfang auch ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland. Die zweite Säule ist der Bundesfreiwilligendienst. Den gibt es seit 2011, als nämlich der Zivildienst abgeschafft wurde. Und der richtet sich an Männer und Frauen, Junge und Alte, und wird vom Bund unterstützt und geregelt. Da gibt es ein Taschengeld, auch so um die 400 Euro. Und ja, der Wehr- und Zivildienst 2011 wurde allerdings nicht abgeschafft, sondern damals nur ausgesetzt. Und deswegen gibt es auch immer wieder die Diskussion, ob man doch so ein soziales Pflichtjahr wieder einsetzen sollte. 2018 hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer, damals gerade CDU-Vorsitzende geworden, dafür stark gemacht. In diesem Frühsommer Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident. Und in den letzten Tagen ist der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wieder mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen. Und zwar, weil er sagt, in Umfragen hätten sich überproportional viele Jugendliche für ein freiwilliges Pflichtjahr ausgesprochen. Das wird durch alle Parteien sehr kontrovers diskutiert. Die FDP hat sich klar dagegen ausgesprochen, auch die CSU. In den anderen Parteien gibt es solche und solche Stimmen. Es gibt aber auch Überlegungen im Moment, ob man den Freiwilligendienst dadurch attraktiver machen könnte, dass man zum Beispiel Rentenpunkte anrechnet oder dass die Zeit, die man ehrenamtlich hier arbeitet, vielleicht hilft, einen besseren, schnelleren Zugang zum Studium zu bekommen. Damit zurück.
Also Punkte beim Numerus Clausus zum Beispiel.
Genau, ganz genau.
Ja, dann bin ich gespannt, wie sich die Runde dazu stellt. Wer möchte beginnen zum Punkt freiwillig oder Pflicht? Viktoria Worobeva.
Ja, also für mich, also ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist freiwillig, weil es freiwillig sein muss. Und also Personen sollen das selber entscheiden. Aber das finde ich richtig, dass Freiwilligen dann zusätzliche Punkte beim Studiengängen oder weiß nicht, im Lebenslauf ist auch immer ein guter Punkt, wenn man etwas ehrenamtlich macht. Genau, das finde ich richtig.
Also Sie wollen eine kleine Belohnung, so würde ich das jetzt mal nennen.
Ja.
Wobei ein zeitigerer Zugang zu Numerus Clausus Fächern wäre ja schon ein deutliches Privileg.
Ja, also ich weiß, dass viele Freiwilligen deswegen das machen, ist auch ein Grund.
Aha, also kann man auch heute schon davon profitieren?
Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eben das FSJ gemacht habe, weil ich eben in meinen Wunschstudiengang rein wollte. Also am Anfang vom FSJ wollte ich noch Psychologie studieren. Und dann habe ich eben die 2 Wartesemester und das fachbezogene FSJ gebraucht für den NC. Habe dann aber während des FSJs mich für Kognitionswissenschaften entschieden. Und trotzdem war dafür eben, gab es auch einen NC. Und da war das FSJ auf jeden Fall nochmal ein guter Bonus, dass ich mit gutem Gewissen mich bewerben konnte und nicht irgendwie zittern musste, ob das wirklich was wird, sondern dass es dann eigentlich sicher war, dass ich den Studiengang bekomme, und hat mir deswegen sehr viel Angst genommen, dass ich doch irgendwie was anderes machen muss und nicht das machen kann, was ich machen will. Und deswegen war es für mich auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das zu machen.
Gut, aber jetzt werden ja alle wissen wollen, oder jedenfalls diejenigen, die sich für solche harten Numerus Clausus Fächer interessieren, und Psychologie und Kognitionswissenschaften wird beides dazugehören, was das dann wirklich ausmacht, diese 12 Monate. Wie groß ist der Bonus?
Also das weiß ich so genau leider nicht. Ich weiß, dass ein Wartesemester 0,1 sind, und man hat ja eben, wenn man 12 Monate das FSJ macht, hat man eben ein Jahr und dadurch 0,2 dann Bonus zum NC. Und wenn man eben noch ein fachbezogenes FSJ macht, also zum Beispiel beim Psychologiestudium in der Psychiatrie, dann kriegt man da auch noch mal mindestens 0,1, soweit ich weiß. Also mit 0,3 kann man, denke ich, auf jeden Fall rechnen, wenn man eben im gleichen Fachbereich bleibt und da eben das FSJ macht.
Gut, aber wir wollen von unserer Leitfrage jetzt nicht abkommen. Es ging ja um die Frage Freiwilligkeit oder Pflicht. Und die kleine Belohnung oder je nachdem größere Belohnung durch den Numerus Clausus käme dann als Geschenk obendrauf.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich sehe schon die Sinnhaftigkeit darin, das verpflichtend zu machen, weil es vor allem mir persönlich schon viel gebracht hat, dieses Jahr zu absolvieren. Aber ich glaube trotzdem, so wie es jetzt bei mir war, nach 12 Jahren Schule, wenn ich dann noch was machen müsste, was verpflichtend wäre, dann hätte ich da auch einfach keine Lust mehr drauf. Also für mich war es schon sehr wichtig, dass ich selber entscheiden kann, was mache ich denn jetzt? Fange ich direkt studieren an oder mache ich das FSJ? Vor allem dann macht es auch mehr Spaß, finde ich, wenn man selber entscheiden kann, was man wirklich machen will und dass man sich freiwillig dazu entscheidet.
Wen wir noch nicht gehört haben in der Runde, ist Martin Holzke, der nämlich hier im Zentrum für Psychiatrie Pflegedirektor ist. Das heißt, Sie schauen immer auch darauf, was ist eigentlich die Brücke vom FSJ möglicherweise in die Pflegeberufe hinein, die Sie ja füllen müssen. Jetzt würde mich interessieren, angenommen, es wäre eine Pflicht für junge Leute, könnten Sie dann überhaupt Menschen gut gebrauchen, die dazu vergattert worden sind?
Ich denke schon. Tatsächlich konnten wir feststellen, dass wo die Zivildienste ausgesetzt wurden, auch die Bewerbungszahlen für die sozialen Berufe rückläufig waren in dem ersten Schritt. Und ich glaube, und wenn ich von mir selber ausgehe, dann war das tatsächlich so, dass ich mich eben durch den Zivildienst, der verpflichtend war für mich damals noch, ich bin Jahrgang 82, ich glaube, ich war einer der letzten Jahrgänge, für den das noch verpflichtend war, dass der Zivildienst mich am Ende genau in diese Sparte des Gesundheitswesens geführt hat, weil ich eben Einblicke sammeln konnte, die ich sonst vermutlich auf freiwilliger Basis nicht gehabt hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte mich, wie Frau Oser sagt, unmittelbar für einen Studiengang entschieden nach meinem Abitur und hätte dann diese Chance verpasst, mir ein Bild zu machen von Pflege, von diesem Bereich auch Pflege von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und ja, da hätte ich eine Chance vergeben, die ich eben durch die Verpflichtung hatte. Und deshalb würde ich mich auch sehr deutlich für eine Verpflichtung aussprechen.
Wir lassen für den Moment mal beiseite, ob das eigentlich verfassungsrechtlich funktioniert, was das juristisch Kleingedruckte wäre. Ich höre bei Ihnen heraus, dass Sie das in Ordnung fänden, junge Leute, die ja auf dem Sprung noch sind, genauer zu wissen, was sie mit ihrem Leben eigentlich anfangen wollen nach der Schule, dass eine Gesellschaft auch selbstbewusst sagen kann, wir schieben dich ein bisschen.
Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich auch viele gesellschaftliche Leistungen, die wir in unserem Sozialstaat eben über Jahre hinweg aufgebaut haben. Und deshalb denke ich schon, dass ein Teil in dieser Gesellschaft sein kann, dass Menschen einen Beitrag leisten für die Gesellschaft, so wie es Rainer Schmid vorher auch schön beschrieben hat. Und da glaube ich, kann diese Verpflichtung eben genau dieser Baustein sein, der in dieser Phase der Findung und auch eben, wo man für sich selber ja noch klärt, wo, in welchem Bereich kann ich Sinnhaftigkeit erleben, wo kann ich Selbstwirksamkeit erleben, Bereiche kennenzulernen, die ich vielleicht sonst nicht wählen würde.
Also Herr Schmid, Sie werden auch für das Prinzip Pflicht plädieren, da bin ich mir sicher. Bevor Sie das tun, will ich noch die Frage hinzufügen, hat das auch damit zu tun, dass Sie mehr Leute bräuchten?
Ich glaube, das ist nicht meine persönliche Herangehensweise, sondern ich glaube, es geht um die Erfahrung, die man machen kann. Und da ist es einfach so, dass ich selber habe auch Zivildienst gemacht und bin auch über diesen Weg zu meinem Beruf gekommen. Ich glaube, das ist eine gute Erfahrung und ich glaube, man kann sich auch das raussuchen. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, du musst da oder da deinen Freiwilligendienst machen, sondern ich glaube, dass man ja da schon im Vorfeld, das geht ja schon ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr vorher, wenn man sowas, also damals war es bei mir so, wir haben ein Jahr vorher angefangen zu überlegen, wo möchte ich denn meinen Zivildienst machen, welche Einrichtung kommt für mich in die Frage, was interessiert mich. Und ich habe mich da auseinandergesetzt und habe dann auch eine Stelle gefunden, die mich sehr ausgefüllt hat. Und ich glaube, diese Erfahrung, dass man eben da bewusst hingeht und nicht irgendwo zugeteilt wird im Sinne von, klar, wenn, könnte so sein, warum Zivildienst ja auch so am Schluss, wenn jemand keine Stelle gefunden hat oder sich nicht gekümmert hat. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, eine Phase, ja, zu gucken, was interessiert mich, wo möchte ich hin, welche Erfahrungen möchte ich in diesem Jahr sammeln und da dann für sich wirklich viel mitnehmen zu können.
Ich würde auch Birgit Lange-Bartels zu dieser Frage gerne mal hören. Frau Lange-Bartels, denn Sie werden ja jetzt bei dem, was Sie gehört haben, sich die jungen Leute vorstellen, mit denen Sie tiefenpsychologisch gesprochen haben, wie die wohl reagieren würden, wenn es stärkere Einflussnahme von Seiten des Staates gäbe auf die persönliche Biografie.
Ich finde es ganz schwierig, ehrlich gesagt. Und ich habe natürlich damit gerechnet, dass Sie mich das auch fragen werden. Psychologisch erstmal notwendig und sinnvoll, finde ich. Und von daher würde ich eher dahin tendieren, es verpflichtend zu machen. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wie wird es kommuniziert? Auch gerade nach der Zeit, die jetzt gewesen ist in den letzten 2 Jahren. Also, dass man im Grunde nicht das wieder als einen weiteren Verzicht oder eine weitere Verpflichtung, das, was auch eben gesagt wurde, oh, nach der Schule, da werde ich nochmal verpflichtet, etwas zu tun, was ich gegebenenfalls gar nicht möchte, sondern dass Bildung weitergefasst werden sollte und das auch so kommuniziert werden sollte. Also nicht im Sinne von, es müssen auch Löcher gestopft werden und wir haben zu wenig oder wir haben Pflegenotstand, also ist das notwendig, sondern wirklich das auch attraktiver machen. Und das alles das, was eben auch genannt wurde, Rentenpunkte, natürlich die Privilegien auch für die Studiengänge. Und da finde ich, könnte eigentlich noch auch aufgerüstet werden, also dass das nochmals attraktiver gemacht wird und gegebenenfalls auch nochmal variabler gehandhabt werden kann, dass es nicht ein verpflichtendes Jahr ist, sondern gegebenenfalls Minimum 6 Monate.
Könnten Sie sich vorstellen, und da frage ich die Tiefenpsychologin ausdrücklich, dass es in einer Zeit, wo es nicht so ganz einfach ist, sich zu orientieren, sowas wie ein inneres Bedürfnis geben könnte, dass man an der Wegschwelle im Leben auch ein bisschen an die Hand genommen wird?
Auf jeden Fall.
Dass einem eine Entscheidung abgenommen wird?
Ja, beziehungsweise eine Orientierungshilfe oder eine, ja, wie so eine Entwicklungshilfe, ne? Und die Jugendlichen, es wurde ganz am Anfang, oder Sie hatten das, glaube ich, gesagt, das ist ja so ein Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenenalter. Und Übergänge, das wissen wir Erwachsenen auch, die sind immer schwierig. Das ist sowas, sei es so ein altes Kleid, was nicht mehr passt, aber das Neue hat man noch nicht gefunden. So, und das macht Angst. Und da so eine Übergangshilfe zu bekommen und zu sagen, okay, ich muss es machen und ich habe aber natürlich in dem Rahmen auch noch eigene Entscheidungsmöglichkeiten, in welche Richtung dieses freiwillige soziale Jahr auch gehen soll. Aber Entwicklungshilfe auf jeden Fall und an die Hand genommen zu werden.
Wir haben ja vorhin gehört, dass es eben auch eine aktuelle Debatte zu Freiwilligkeit oder Pflicht im politischen Raum gibt. Ich habe mir aufgeschrieben, was der Bundespräsident vor einiger Zeit, im Frühsommer, glaube ich, zur Begründung für sein Plädoyer pro Pflicht gesagt hat. Und das würde mich interessieren, auch nochmal mit Blick auf Ihre Tätigkeit, Felix Kesenheimer. Steinmeier hat gesagt, man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen und hilft Bürgern in Notlagen. Das war seine Begründung.
Für mich klingt die Begründung schlüssig, aber meiner Meinung nach sollte es nicht verpflichtend sein, weil man in der Schule selber aussuchen kann, was man machen möchte. Viele wissen auch schon, was sie machen möchten danach. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen oder einfach noch Zeit brauchen, um es herauszufinden, sollte man dann das FSJ anfangen und vielleicht auch attraktiver machen für manche, weil für viele junge Leute ist dann einfach das Problem, dass es nicht attraktiv genug ist.
Ja.
Und deswegen wollen sie gleich eine Ausbildung anfangen oder was anderes machen.
Gut, das schließt an das, was Viktoria Worobeva vorhin gesagt hat. Also Freiwilligkeit sollte bleiben, aber man sollte auch bestimmte Privilegien davon bekommen als eine Art Belohnung. Aber wenn man sich das nochmal anschaut, dieser Begriff von der eigenen Blase, der spielt ja heute eine große Rolle in vielen Diskussionen, dass man eigentlich nur noch umgeben ist von Menschen, die so ähnlich ticken wie man selbst. Spielt das, Marlene Oser, in Ihrer Generation eine Rolle? Also dass dieses Bedürfnis, aus der Blase rauszugehen oder umgekehrt möglichst drin zu bleiben?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall, also dass das ein großes Thema ist. Und ich würde das auch eigentlich fast genauso sagen, dass ich durch das FSJ sehr aus meiner Blase rausgekommen bin. Aber trotzdem glaube ich, dass die Arbeit nicht bei so einem verpflichtenden Dienst geleistet werden sollte, sondern viel weiter davor, dass quasi in den Schulen schon, ich weiß auch nicht, wie man das umsetzen kann, aber eben irgendwie das gefördert wird, dass man das Bedürfnis hat, aus seiner eigenen Blase rauszukommen und quasi nicht dazu gezwungen wird, sondern einem gezeigt wird, wie toll das sein kann, aus der Blase rauszukommen. Und ich glaube eben nicht, dass das durch eine Pflicht begünstigt wird, dass man das dann auch aktiv tut, weil ich glaube, dass ja, ich weiß nicht, ob das für mich auch so gewesen wäre, dass ich mich so hätte drauf einlassen können, wenn ich gewusst hätte, ja, ich muss das tun, einfach um weiterzukommen. So.
Ich sehe zustimmendes Nicken von Sandra Schellhorn, die ja die FSJler pädagogisch betreut. Und Sie gehen ja auch in Schulen.
Richtig. Wir gehen in Schulen und machen dort Veranstaltungen, um auf das FSJ aufmerksam zu machen, weisen auf die verschiedenen Säulen des FSJ hin, wofür ein FSJ also nützlich und hilfreich sein kann. Und ich sehe das tatsächlich auch so wie Marlene und Felix, dass ich sage, ich halte das für bedenklich, eine Verpflichtung daraus wieder zu machen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja eine Frau und war nie beim Zivildienst. Ich kenne also diese verpflichtende Art nicht. Ich denke aber, die Motivation, wenn ich freiwillig mich selber für ein FSJ entscheide, ist eine andere, als wenn es mir aufgedrückt wird. Und ich sehe das auch so, dass der Ansatz viel früher gemacht werden muss, um zu überlegen, dass jeder junge Mensch überlegt, wo kann denn mein beruflicher Weg hingehen? Und wenn ich noch nicht weiß, wo er hingehen soll, wie komme ich dazu? Wie hole ich mir Hilfe? Kann da ein FSJ unterstützend wirken? Ich habe allerdings ganz kurz einen Fall gehabt, wo von einem jungen FSJler, der jetzt aufhört, und da hat die Mutter damals gesagt, du machst jetzt ein FSJ, du weißt ja nicht, was du jetzt machen sollst nach der Schule.
Da war die Mutter der Staat gewissermaßen.
Richtig, also in Anführungsstrichen ein bisschen verpflichtend. Am Ende habe ich mit dem jungen Mann gesprochen und er sagt, es war eine super gute Zeit und war sehr hilfreich und gut, dass er das gemacht hat, und guckt jetzt, was er anschließend dann aus seiner beruflichen Laufbahn noch macht.
Wir haben heute schon vorweg das Dilemma gehabt, wie können wir eigentlich die praktische Arbeit von FSJlern darstellen, weil es ja so vielfältige Einsatzorte gibt, alleine hier vertreten durch ganz verschiedene Institutionen auch. Wir haben vorhin noch gehört, es gibt auch das ökologische Freiwillige Jahr und das kulturelle. Aber nun sind wir mal hier beim Zentrum für Psychiatrie. Und deswegen wird Eva-Maria Götz jetzt mal eine Idee davon geben, was genau kann der Einsatz sein.
Genau, wir sind mittlerweile in der Akut-Tagesklinik, und zwar Viktoria und ich. Wir stehen hier im Eingang der Station und da ist ein Board an der Wand mit dem Team, mit Fotos des Teams der Akut-Tagesklinik, und da hängt Viktoria Vorobeva ganz eng unter den anderen Pflegekräften, die hier zugange sind den ganzen Tag. Viktoria, erzählen Sie mir doch bitte mal Ihren Tagesablauf. Was machen Sie hier? Wo werden Sie eingesetzt?
So, ich komme kurz vor 8. Dann ja, kann ich, weiß nicht, Fenster ausschließen, Laptops anschalten und solche Sachen. Genau um 8 kommen unsere Patienten rein in den Sekretariat. Dann begrüße ich die Patienten, gebe Essensmarken fürs Mittagessen, genau, Masken, solche Sachen, genau, und dann Patienten gehen zum Pflegekontakt, und manchmal, also montags, dienstags und mittwochs, haben wir Aufnahmen und dann, also dort helfen ich schon viel dabei, also unsere Sekretärin und Kolleginnen, genau, ich soll die Station zeigen und dann wir besprechen Stationsordnung, ich bereite auch Unterlagen vor, die Patienten unterschreiben sollen, also viele bürokratische Sachen, also ja, ich mache schon viel mit so Unterlagen. Genau, also manchmal, wenn die Sekretärin nicht da ist, dann kann ich den Telefondienst übernehmen. Das war am Anfang ganz schwierig, aber jetzt klappt es schon.
Das heißt, Sie sind sehr für die Organisation zuständig, aber haben Sie auch Kontakt zu den Patienten, die hierher kommen?
Ja, es ist auch ein großer Teil von meinem FSJ natürlich, und das macht Spaß. Genau, also ich darf bei Gruppen dabei sein. Also wir haben hier im Wochenplan, kann man das sehen, wir haben viele Gruppen und ich darf ja dabei sein, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Genau, ich bin immer bei der Übergabe dabei, wo wir unsere Beobachtungen teilen. Genau, ich darf auch Dokumentation durchlesen. Das heißt, also ich kriege schon viel mit. Genau, und bei manchen Gruppen bin ich schon aktiv dabei. Also zum Beispiel beim Kochen am Donnerstag haben wir Therapieküche, heißt es bei uns. Das heißt, wir gehen einkaufen, dann kochen wir zusammen und dann essen zusammen, was wir gekocht haben. Das ist immer ganz nett. Genau, oder ich kann spazieren gehen. Genau, also am Anfang habe ich mich nicht so getraut, also mit Patienten in Kontakt zu gehen, aber jetzt, also momentan ist schon besser.
Und es ist ja auch nicht so ganz einfach, denke ich, weil die Patienten kommen ja aus bestimmten Gründen hierher, sind vielleicht auch nicht so einfach im Umgang. Wie hat sich das für Sie entwickelt in diesem Jahr?
Ja, also wir haben sehr unterschiedliche Patienten mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, also allgemeine Stationen sind wir. Ja, also ich glaube, es ist wie im Leben, also mit manchen ist es einfacher, mit manchen ist es schwieriger, aber es ist genau das, also deswegen wollte ich mein FSJ machen und mich interessiert Psychologie und klinische Psychologie und Psychiatrie und genau deswegen bin ich da.
Könnten Sie sich vorstellen, das auch weiterhin beruflich zu machen?
Ja, das habe ich vor. Genau, ich will jetzt eine Ausbildung als Pflegefachfrau anfangen und auch in einer psychiatrischen Klinik.
Und damit zurück zu Jürgen Wiebeke.
Ja, und nun könnte man auf den ersten Eindruck hin sagen, da hat sie sich für etwas entschieden, wo man erstmal sich selber einen Ruck geben muss. Martin Holzke, Sie sind ja als Pflegedirektor eben auch in der Rolle, dass Sie für, nicht nur für das FSJ, sondern auch für das Berufsbild der Pflege ein gutes Bild abgeben wollen. Welche Rolle spielt da das FSJ in Ihrer Einrichtung?
Ja, das FSJ spielt da eine extrem wichtige Rolle, weil es eben tatsächlich diese unmittelbare Einsicht ermöglicht in das Tätigkeitsfeld der Pflegenden, eben wie es gerade auch schön beschrieben wurde. Man kann an den Übergaben teilnehmen, man kann an den verschiedenen Gruppen oder auch unmittelbaren Kontakten teilnehmen und so sehr direkt eben miterleben, was den Pflegeberuf ausmacht und eben für sich am Ende die Entscheidung fällen, kann das ein Tätigkeitsfeld für mich sein, wo ich
also auch, Sie wollen rekrutieren?
Ja, natürlich spielt Rekrutierung auch eine Rolle. Und wir profitieren auch sehr vom FSJ. Wir betreiben selber zwei Berufsfachschulen für Pflege und das FSJ spielt einen extrem wichtigen Weg dahin dar.
Sie werden nach den 11 Uhr Nachrichten nochmal sagen, in welcher Weise Sie profitieren vom FSJ. Vorher die Einladung, eigene Beobachtungen beizusteuern. 00800 4464 4464 ist unser kostenfreies Hörertelefon. Was halten Sie von der Idee Freiwilligkeit oder Pflicht? Oder agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Das Thema heute in Agenda: Gutes tun und dabei Lebenserfahrung sammeln. Warum sich junge Menschen freiwillig für ein soziales Jahr entscheiden. Zur Schlussrunde begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in Ravensburg im Zentrum für Psychiatrie, einem von vielen Einsatzorten für das sogenannte FSJ. Und wir waren, Martin Holzke, Pflegedirektor hier, an dem Punkt, dass Sie genauer erklären wollten, inwiefern Ihre Einrichtung von den FSJlern profitiert.
Also tatsächlich können wir sehen, dass das FSJ einen der Hauptzugangswege in unsere Pflegeausbildung darstellt. Und deshalb sind wir auch so froh, dass wir selber Träger sind und auch Einsatzstellen bieten können. Weil wenn ich alle Menschen rausrechne, die über diesen Weg zu uns in die Pflegeausbildung kommen, dann wäre es sehr düster. Nicht nur bei uns wahrscheinlich, sondern in ganz Deutschland. Und deshalb müssen wir auch schauen, dass wir da attraktiver werden, besser werden in der Begleitung auch in den verschiedenen Bereichen, um eben diesen Zugangsweg zu sichern und auszubauen.
Aber wie können Sie denn das, was Sie düster genannt haben, zerstreuen durch die konkrete Erfahrung in diesen 12 Monaten? Wie ändert sich die Einstellung zu diesem Problemwort Pflege?
Ja, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass wir in unserer Gesellschaft ein Bild von Pflege und dem Pflegeberuf haben, das nicht der Realität entspricht. Das, wenn Sie die mediale Berichterstattung über Pflege verfolgen, dann lesen Sie überwiegend eben düstere Aussichten, Sie lesen negative Aspekte und Sie kriegen auch oft negative Beispiele. Ganz im Gegenteil, dazu kann man im FSJ eben positive Erfahrungen sammeln und Einblicke gewinnen, die Sie so aus der Presse eigentlich nicht bekommen. Und die halte ich für extrem wichtig.
Haben Sie auch eine Zahl parat, um zu zeigen, also wie oft es gelingt, dass jemand nach dem FSJ sagt, ich gehe diesen Weg und habe da was für mich entdeckt?
Da können vielleicht die Kollegen aus dem FSJ besser mit Zahlen dienen.
Rainer Schmidt.
Wir können ganz konkret, dieses Jahr sind es 32 FSJ-Teilnehmende, die im ZFP
eine Ausbildung anstreben, also jetzt ab 1. September machen. Das ist für uns mit eine absolute Top-Zahl. Wir hatten die letzten Jahre immer so 20, 25. Wir haben im ZFP selber so um die 70 Einsatzstellen. Das heißt, fast die Hälfte der jungen Menschen, die bei uns dieses Jahr ein FSJ gemacht haben, haben sich entschieden, hier auch eine Ausbildung weiterzumachen.
Fast die Hälfte, das ist sehr viel.
Das ist dieses Jahr sehr viel. Es schwankt auch immer wieder, es sind ganz unterschiedliche Gründe. Aber darüber sind wir natürlich sehr froh, dass auch dieses positive Erfahren eben gelingt. Ja? Und dass die Einsatzstellen, da haben sie die letzten Jahre auch viel dazugelernt, die Einsatzstellen. Das war am Anfang der Umstieg von Pflicht auf freiwillig, war vielleicht ein bisschen schwierig für viele Einsatzstellen. Aber dass eben eine Einsatzstelle attraktiv sein muss, dass man sich den FSJern zuwenden muss und dass man die auch da abholen muss, wo sie stehen, das ist in den letzten Jahren immer besser gelungen.
Das heißt, die Einsatzstellen stehen auch in gewisser Weise in einem Wettbewerb miteinander.
So würde ich es nicht sehen, aber es ist so, dass natürlich auch Personalführung, das ist das, was Herr Holzke angesprochen hat, dass die Arbeitsplätze im sozialen Bereich, die sind manchmal besser wie ihr Ruf. Mhm. Und das zu erleben, da glaube ich, das hilft.
Herr Holzke wollte noch etwas hinzufügen.
Ich glaube tatsächlich, dass manche Bereiche noch mehr lernen könnten, wie so ein Einsatzfeld attraktiv gestaltet werden kann. Leider höre ich das heute auch immer noch, dass dann Menschen, die FSJ bei uns machen, überwiegend dazu da sind, Betten zu reinigen oder eben solche Sachen zu machen. Damit macht man dann eher ein sehr negatives Bild. Und da glaube ich aber, dass die meisten Bereiche mittlerweile sich daraus entwickelt haben und eben auch Entwicklungsräume geschaffen haben.
Aber was genau meinen Sie? Sie können das ja auf Ihren eigenen Bereich beziehen, wenn Sie sagen, wir müssen das attraktiv machen.
Ich glaube tatsächlich, dass wir über die Begleitung in der Theorie auch eine gute Begleitung in der Praxis entwickeln müssen, ähnlich wie wir das in der Pflegeausbildung machen. In der Pflegeausbildung werden die Auszubildenden sehr eng in der Praxis begleitet. Da gibt es auch spezifische Menschen, die dann nochmal qualifiziert würden für diese Praxisbegleitung. Und ähnlich kann ich mir das im FSJ auch vorstellen, einfach um nochmal diese Entwicklung in der Praxis intensiver begleiten zu können, wie wir das im Moment machen.
So, es hat, wie ich gehört habe, sich viel getan an unserem Hörertelefon und auch im Mailpostfach. Und Dörte Hinrichs im Kölner Funkhaus wird das jetzt für uns zusammentragen.
Ja, es gab enorm viel Resonanz. Viele haben von ihren persönlichen Erfahrungen gesprochen, viele auch von ihren positiven Erfahrungen. Sven zum Beispiel hat Zivildienst gemacht und sagt, das war eine wegweisende und bereichernde Erfahrung. Er konnte zum Beispiel von einem Mann im Alter von Mitte 60 lernen, der trotz Querschnittslähmung seit einem Arbeitsunfall mit 18 Jahren ein sehr erfülltes Leben führen konnte. Und obwohl er selber zu diesem Dienst gesetzlich gezwungen war, hat er nie bereut, solche Menschen und Sichtweisen erleben zu dürfen. Aus eigenem Antrieb hätte ich in diesen jungen Jahren wohl kaum die Weitsicht gehabt, den Wert solcher Erfahrungen zu erkennen und mich dadurch auch und nicht damit auseinandergesetzt. Ich würde daher jedem so etwas empfehlen. In diese Richtung gehen viele. Einige sagen, das ist doch sinnvoll, das sollte man auch durchaus verpflichtend machen. Viele, die eben Erfahrung haben im Zivildienst und sagen, das hat mich geprägt, das hat mir eine gesellschaftliche Arbeit und Wertschätzung mitgebracht. Ich habe da auch nach meinen Beruf in diese Richtung ausgewählt. Hier haben ein Pärchen hat geschrieben, die haben unabhängig voneinander diesen Dienst im Ausland gemacht und das prägt sie heute. Viele sagen auch, man muss diesen Dienst, wenn man dafür ist und ihn auch verpflichtend einführt, durchaus aber in einem frei wählbaren Bereich machen, der systemrelevant ist fürs Funktionieren der Gesellschaft, schreibt Katrina Kowal aus Dresden. In diese Richtung gehen mehrere. Es sollte doch auch auf den Denkmalschutz, auf ganz viele in der Landwirtschaft und ganz viele Bereiche ausgeweitet werden. Andere sagen auch, der Zeitpunkt, der sollte auch flexibel sein. Das sollte man durchaus offen halten. Und einige schreiben auch, wir können nicht verstehen, dass einige Politiker mit dem Argument, das sei ein Eingriff in persönliche Rechte, das FSJ als Pflichtjahr ablehnen. Andere sind wieder ganz entschieden dagegen. Die sagen, das kann etwas Wunderbares sein, das freiwillige soziale Jahr, wenn es denn freiwillig eben ist und nicht verpflichtend. Und es sollte freiwillig bleiben. Jens Best schreibt, solange die Boomer-Generation die Zukunft unserer Spezies zerstört, ist es eine Dreistigkeit erster Güte, von der jungen Generation verpflichtend ein soziales Jahr zu verlangen. Andere sprechen auch die Bezahlung an, oft sei es unterbezahlt und einige haben Angst, man könnte anderen einen Ausbildungsplatz wegnehmen. Andere sprechen sogar von moderner Sklaverei Und jemand schreibt, ich will nicht von jemandem gepflegt werden, der das eigentlich nicht freiwillig macht. Man kann niemandem mit Gewalt dazu bringen, sonst leidet der Patient darunter. Und eine andere Anregung auch von einer Hörerin sagt, sie würde es nicht verpflichtend machen, sie würde eher versuchen, das Bedürfnis danach zu wecken. Wenn Jugendliche das Gefühl vermittelt bekommen, dass ihnen das Ganze einen Mehrwert bietet, werden es auch mehr freiwillig machen wollen, schreibt sie. Und es wäre besser, so diesen Dienst für Jugendliche attraktiver zu machen und besser aufzuklären, auch über den Bonus für bestimmte Studiengänge. Das sind so die Eindrücke von unseren Hörern.
Ja, besten Dank, Dörte Hinrichs. Wir wollen das der Reihe nach durchgehen. Und nicht so ganz überraschend ist, dass der Schwerpunkt auf der Frage freiwillig oder Pflicht liegt. Und Johannes Klein als FSJler hat schon signalisiert, dass es da was zu sagen gibt.
Ja, also meiner Meinung nach sollte es auch freiwillig bleiben, weil nach meiner eigenen Erfahrung her ist da auch nicht jeder wirklich dafür gemacht. Ich habe viele Kontakte in der Schule gehabt, wo gesagt haben, ja, meine Eltern sagen, ja, ich sollte es jetzt machen, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen. Aber ich glaube, dieses Erzwungene, da geht es so ein bisschen in die falsche Richtung. Und bei mir zum Beispiel, ich bin in einer sozialen Familie aufgewachsen. Mir wurde das quasi schon zurechtgelegt. Aber wenn man das erzwingt, sowas zu machen, kann es, glaube ich, nicht ganz so in den richtigen Weg führen. Klar, es gab jetzt viele Rezensionen, wo gesagt haben, ja, dann hat es ihnen doch gefallen und dann ist es doch in die Richtung gegangen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es meiner Meinung nach bei einem Freiwilligendienst bleiben sollte.
Mhm. Ich habe im Ohr, was Dörte Hinrich gleich am Anfang gesagt hat, dass jemand von einer eigenen Lernerfahrung berichtet hat, nämlich die Auseinandersetzung mit einem Menschen mit Behinderung, und hat mich auch erinnert an das, was Felix Kesenheimer am Anfang gesagt hat, als eine Schlüsselsituation in seinem FSJ eben die Auseinandersetzung damit, dass ein Patient plötzlich gestorben ist. Ich würde gerne noch mal hören, was sind das für Lernerfahrungen? Was waren Schlüsselsituationen in Ihrem zurückliegenden Jahr? Was kommen da für Momente auf? Viktoria Vorobeva? Mhm.
Ja, ich glaube, ich hatte also mehrere nette Momente, einfach solche Momente von Kontakt mit Patienten, also mit unterschiedlichen Patienten, wo ich am Anfang nicht erwartet habe, dass wir überhaupt zurechtkommen und dass wir gut miteinander unterhalten können, aber es war doch so. Und wirklich, also bei uns Patienten bleiben nicht so lange, also 4 Wochen in der Regel, manchmal länger, aber manchmal wirklich ist es so schade. Also ich freue mich für Patienten, dass sie entlassen werden, aber andererseits, also wirklich, es war so schön und nett und einfach, wie Patienten sich entwickeln, wie sie sich entfalten, das ist immer super zu beobachten für mich und es bringt mir auch was.
Weil sie sich in gleicher Weise entfalten. Weil sie merken, da gibt es einen Zugang.
Ja, und einfach, weil ich wirklich unterschiedliche Menschen kennenlerne, wie unterschiedlich wir sind, und aber gleichzeitig, wie gleich wir sind. Also, weiß nicht, so unterschiedlich sind wir nicht.
Mhm. Ja, Sie hatten vorhin ja schon den Gedanken eingebracht, dass das Tolle an einer solchen Erfahrung ist, wenn man sich im Sozialen engagiert, dass man selber auch etwas davon hat. Und Birgit Lange-Bartelt, Sie als Psychologin, Sie werden sich ja auch für solche Lernerfahrungen interessieren. Was ist Ihr Gedanke dazu?
Ja, also ich würde das gerne nochmal aufgreifen. Man spricht ja oft von so einem Altruismus, aber Freud sagte schon, so einen richtigen Altruismus gibt es nicht. Das heißt, das, was auch eben genannt wird, ich finde das sehr richtig, auch zu sagen, ich nehme mir selber was daraus. Ich lerne da selber für mich. Ich habe da selber etwas davon. Und das ist ja auch dann einfach auch eine große Motivation. Und eben wurde ja auch gesagt, es ist wie im Leben. Das habe ich gelernt. Es gibt Menschen, mit denen kann ich gut, und es gibt Menschen, mit denen kann ich weniger gut. Und aber auch im Laufe dieser Zeit zu merken, ich traue mich, ans Telefon zu gehen, ich traue mich, auf Menschen zuzugehen, und dass es einfach mit der Weile auch einfacher wird, indem man Menschen kennenlernt, auf die man sonst gegebenenfalls gar nicht so zugegangen wäre. Und das ist ja auch eben, war die Sprache von dieser Blase, also raus aus dieser Ja, wir befinden uns ja oft in dieser digitalen Echokammer, also immer wieder eine Selbstbespiegelung zu haben, rauszugehen und andere Menschen wertzuschätzen und zugleich aber auch die Wertschätzung von sich selbst dann auch zu spüren. Also diese Lernerfahrung finde ich extremst wichtig. Und ich glaube, das ist nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt. Jenseits dessen, soll es freiwillig sein oder nicht, dass es wirklich eine Begleitung braucht, dass man genau gucken muss, was bringen die Menschen, die das freiwillige soziale Jahr machen, mit? In welche Richtung möchten sie sich entwickeln? Wo brauchen sie Unterstützung? Wo ist eine Neigung da? Wo ist ein Interesse da? Also dass man da auch nochmal viel mehr die FSJler auch wertschätzt. Und die Lebenszeit, die sie verschenken, sozusagen ihnen dafür auch etwas zurückgibt.
Wenn Sie sagen Lebenszeit, dann klingt da ja auch noch mal ein Punkt an, den wir gerade gehört haben. Der Wunsch, dass man den Zeitpunkt flexibel hält. Wir sind jetzt immer davon ausgegangen, dass es automatisch an dieser Brücke zwischen Jugend und Erwachsenwerden stattfinden muss. Aber vielleicht gibt es da noch ganz andere Lernerfahrungen an anderen biografischen Punkten im Leben.
Ja, das glaube ich auch. Es ist natürlich ein sehr neuralgischer Punkt, diese Übergangszeit von Schule in den Beruf oder in eine weitere Ausbildung. Aber wir haben ja oftmals in unserem Leben solche Übergangszeiten, wo wir gar nicht so richtig wissen, ach, in welche Richtung soll es denn jetzt eigentlich weitergehen? Und da an diesen Stellen kann das natürlich auch gut dann zum Einsatz kommen und auch eben diese Lernerfahrungen bieten.
In Ihrem Fall, Frau Worobeva, ist es ja so, Sie sind die Älteste in der Runde unter den FSJlern. Sie sind Mitte 20. Das heißt, dann sind das auch andere Thematiken im Leben, die dann eine Rolle spielen.
Ja, ich bin gerade 26 geworden. Ja, bei mir war es tatsächlich anders. Also ich komme ursprünglich nicht aus Deutschland und ich habe schon studiert. Und nach dem Studium aber habe ich auch wirklich diese Überbrückezeit, wo ich, also ich weiß schon, in welche Richtung ich gehen will, beruflich und persönlich. Aber ich wollte also mehr, also konkrete Erfahrung mit Patienten und das hat mir sehr viel gebracht. Und diese Kommunikation mit Kolleginnen, dass ich sehen konnte, okay, also was macht Pflegekraft, was macht Psychologin, ja. Und das war für mich wichtig und ich wollte auch diese Erfahrung im Ausland zusammen und habe Deutsch gelernt, deswegen, also irgendwie alles zusammen hat so gut gepasst, dass ich gedacht habe, okay, ja, das mache ich und ja, das darf man bis 27 Jahren alt machen, das heißt, ja, ich habe noch gepasst.
Und in Ihrem Fall ist es ja so, wie Sie gesagt haben, Sie sind für das FSJ nach Deutschland gekommen. Martin Holzke, ich weiß von Ihnen als Pflegedirektor, dass Sie sagen, das könnte auch noch mal für die Träger an Bedeutung gewinnen, dieser Weg.
Ja, tatsächlich glaube ich, dass der noch mehr an Bedeutung gewinnt als im Moment, weil sich eben Menschen dann dafür interessieren, auch Erfahrungen in anderen Ländern zu sammeln und ein FSJ in Deutschland dann zu machen. Und wenn das zunimmt an Bedeutung, dann müssen wir als Einrichtung wiederum, glaube ich, noch mehr schauen, wie kann da eine besondere Begleitung stattfinden. Das Thema mitunter auch kulturelle Integration, Begleitung bei eben diesem Ankommensprozess. Da, glaube ich, können wir dann auch noch besser werden als im Moment.
Jetzt die ganz schnöde Frage, die natürlich auch mit großem Recht genannt wurde, die Bezahlung. Rainer Schmid, ist das Ihr Feld?
Das ist zum Teil mein Feld, wobei das so ist, dass die Bezahlung ist eben etwas unterschiedlich, je nach Träger oder beziehungsweise nach Einsatzstelle. Es gibt keine homogene Bezahlung im FSJ. Das muss man sich vorstellen, von 350 Euro bis 500 Euro.
Warum diese Spanne?
Weil die Einsatzstellen das selber für sich festlegen. Also es ist einfach so, dass jede Einsatzstelle für sich da festlegt, wie viel an Taschengeld sie da bezahlen kann. Und deshalb gibt es einen Unterschied in der Bezahlung. Bei uns ist es so, beim ZFP Südwürttemberg, wir bezahlen 500 Euro im Monat für ein FSJ.
Und das ist dann in der Spitze, wenn Sie das vergleichen mit anderen Trägern?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es ist sicher im oberen Level, aber es gibt eben auch noch bei uns zum Beispiel ausländische Jugendliche erhalten hier einen kostenfreien Zugang zum Wohnung. Kommt da vielleicht noch oben drauf. Das ist bei anderen Trägern auch so. Also da gibt es schon ein bisschen Unterschiede. Die Teilnehmenden erhalten auch, können auch deutsche Jugendliche können noch Kindergeld erhalten, also die Eltern. So gibt sich einfach eine Spanne, wo die unterschiedlichen Einsatzstellen unterschiedliche Angebote machen an ihre FSJ-Teilnehmenden.
Ja, aber das ist ja keine Kleinigkeit, dann und Sie werden bei der Auswahl Ihrer Einsatzstelle wahrscheinlich auch darauf geachtet haben, was bietet die und was bieten andere, Felix Kesenheimer, oder?
Ich habe da eigentlich nicht wirklich drauf geachtet. Für mich war das einfach wichtig, dass ich eine Berufsorientierung habe und dass ich einfach in dem Feld einen Einblick bekomme. Da war mir im ersten Moment die Bezahlung oder das Taschengeld eigentlich völlig egal. Mir ging es nur darum, dass sie den Bereich halt kennenlernen und dass sie weiß, was sie danach machen will.
Ja, gut, dann sagen Sie uns gleich noch was zur Berufsorientierung, aber dann frage ich erstmal die anderen, inwiefern das eine Rolle gespielt hat. Also wie ist die Bezahlung, wie sind die Bedingungen, gibt es möglicherweise eine Unterkunft, Johannes Klein?
Also bei mir war das so, ich habe am Anfang weniger Geld bekommen. Ich wusste davon auch gar nichts. Also ich war beim Bewerbungsgespräch und dann ist es so Stück für Stück rausgekommen. Aber im Laufe des Jahres...
Wie viel war es denn?
430 Euro am Anfang, und im Laufe des Jahres hat sich das dann erhöht auf knapp 500 Euro. Aber natürlich, also ich wohne selber noch zu Hause. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, irgendwie Miete zu bezahlen, Strom oder jegliches. Ich finde es in Ordnung, aber ich bin natürlich im Kindergarten. Bei mir sind die Aufgaben und alles noch ein bisschen anders und vielleicht auch manchmal ein bisschen einfacher. Wenn man dann natürlich in der Pflege, in der Psychiatrie oder so arbeitet, sind die Aufgabenpunkte natürlich schon nochmal deutlich anders und schwieriger. Aber ich finde das doch ganz in Ordnung, was man dort bekommt.
Ja, und bei Ihnen, Frau Ose?
Also ich kann mich nur dem Felix anschließen. Ich habe auch gar nicht auf das Geld geguckt, tatsächlich. Bei mir kommt ja dann noch dazu, dass ich eben ein Zimmer bezahlen muss. Ich hatte Glück, ich habe ein Zimmer im Wohnheim bei mir an der Einsatzstelle bekommen. Und das ist auch auf jeden Fall bezahlbar. Also ich bekomme dann auch mein Kindergeld und dann noch mit den 500 Euro dazu. Dann geht das auf jeden Fall und ist gut machbar.
Gut, also ich höre jetzt bei Ihnen raus, das ist jetzt nicht so die Schraube, an der man drehen müsste, um das FSJ noch attraktiver zu machen.
Für andere Menschen, also ein paar Kumpels von mir oder so, da war das kurz ein Thema, aber aufgrund dessen, dass sie dann einfach Fixkosten oder einfach aufs Geld geschaut haben, haben sie das dann nicht gemacht,
ja,
weil das sich für sie dann einfach nicht gelohnt hat. Und da wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass man das erhöht, dass dann noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden und dass das noch mehr Menschen machen. Ja.
Genau, und ein Punkt wird ja wahrscheinlich auch sein, und Rainer Schmid, Sie werden dazu was sagen können, gerade wenn es um diese Phase Ablösung aus dem Elternhaus geht, dann wird ja das Taschengeld nicht reichen. Und gleichzeitig gibt es, wie Johannes Klein gesagt hat, in einem Kindergarten als Träger dann nicht die Möglichkeit, untergebracht zu werden.
Das ist richtig. Also es ist einfach so, die Träger, die Einsatzstellenvielfalt ist sehr groß. Und wirklich von Einsatzstellen eben mit Unterbringung, ohne Unterbringung, das ist einfach der Vielfalt geschuldet, ja, die das FSJ einfach ermöglicht.
So, jetzt Berufsorientierung. Das war Ihr wichtigstes Motiv, Felix Kesenheimer. Das wollten Sie aus diesen 12 Monaten mitnehmen.
Berufsorientierung war mir sehr wichtig, weil ich halt noch nicht genau wusste, in welche Richtung es gehen soll. Da haben mir die 12 Monate auf jeden Fall sehr geholfen, weil ich jetzt weiß, dass ich im späteren Verlauf meines Lebens auf jeden Fall noch mal ins Soziale will. Aber in den 12 Monaten habe ich auch gemerkt, dass mir das Handwerkliche sehr wichtig ist und dass ich das mit einem sozialen Beruf dann verknüpfen möchte in naher Zukunft.
Ja, mich würde interessieren, unabhängig von Ihrem konkreten Entwickeln in diesem Punkt, würden Sie sagen, dass das halt bei Ihnen und bei Gleichaltrigen in der Phase der Schulzeit schwierig war, so eine Orientierung zu finden, wohin es gehen soll?
Für mich und für andere, so wie ich das wahrgenommen habe, war das sehr schwierig, weil bei uns haben viele dann 4, 5 Leute aus der Klasse haben dann FSJ gemacht, die haben nicht gewusst, was sie machen wollten. Und das finde ich, das ist ein Problem in der Schule. Da wird zu wenig gelehrt, was man machen kann, was man für Möglichkeiten hat. Und ja.
Das wäre nämlich auch noch so ein Punkt, Birgit Langebartels, wo Sie ja mit Jugendlichen eben auch erforschen, was so was Stimmungen und Orientierungen angeht, dass man häufig hört, ein gewisses Leiden am zu viel, an den zu vielen Optionen, die man ergreifen könnte.
Genau, das deckt sich eigentlich sehr mit dem, was uns die jungen Menschen in den Interviews erzählen. Also, dass es eine sehr starke Suche nach Orientierung ist, aufgrund dieses, was Sie gerade angesprochen haben, dieser Multioptionalität, dass ja die Jugendlichen in einer Zeit aufwachsen, wo scheinbar alles möglich ist, wo alle Türen offen stehen und wo dann eine Festlegung erlebt wird, immer als ein zu wenig, weil ich ja dadurch alles andere ausschließe. Und das fällt den Jugendlichen oft sehr, sehr schwer, sich dann festzulegen. Und von daher, glaube ich, ist das wirklich eine Orientierung oder kann es eine Orientierungshilfe sein? Auch wenn man dann sich gegen diese Richtung entscheidet, dass man einfach merkt nach dieser Zeit, das ist doch nicht dieser Bereich, den ich machen möchte.
Genau, das gehört zu Lernerfahrungen dazu, das ist es nicht.
Genau.
Ja, wir hatten auf unserem Katalog, was wir von unseren Hörerinnen und Hörern gespiegelt bekommen haben, noch eine Formulierung, die ich mir aufgeschrieben habe. Da hieß es, man sollte nicht von Pflicht sprechen, sondern lieber das Bedürfnis wecken. Wie kann das gehen, Herr Schmid? Das wird der letzte Gedanke sein für heute.
Ja, also ich glaube, dass es da einfach, wenn man sagt, ein Bedürfnis wecken, das brauche ich eine Erfahrung dazu, ja. Und diese Erfahrungen müssten dann letztendlich in der Schule, müsste das im Vorfeld passieren, dass eben Praktikas in diesem Bereich nochmal mehr verstärkt angeboten werden, was jetzt durch Corona natürlich eine sehr schwierige Phase war. Aber ich glaube, das wäre so ein Gedanke, mehr Sozialpraktika in den Schulen, dass hier der Zugang möglich ist und dass da diese Erfahrungen gemacht werden können.
Gut, jetzt gehen wir auch noch mit was Handfestem, mit einem konkreten Vorschlag aus dieser Sendung raus. Agenda heute zu Gast beim Zentrum für Psychiatrie in Südwürttemberg, genauer gesagt in Ravensburg. Ich bedanke mich sehr für diese Runde. Und nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher.